Am Ende konnte auch ein furioses 3:3 im Derby gegen Gladbach Lukas Kwasniok nicht mehr retten. Der 1. FC Köln feuerte ihn am Sonntag, den 14. Trainer in den letzten 10 Jahren, den Mann, mit dem man eigentlich endlich für dringend notwendige Kontinuität auf der Trainerposition hatte sorgen wollen. Doch stattdessen geht jetzt auch die 3. Saison in Folge für den FC mit einem Trainerwechsel zu Ende. Und deshalb fragen wir uns heute nicht nur, warum Lukas Kwasniok gehen musste, sondern auch, wer beim FC hier eigentlich wirklich immer scheitert.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus. Aber zur Beantwortung dieser Frage habe ich mir natürlich einen FC-Kenner, einen FC-Buchautor und einen FC-Podcaster eingeladen. Von den FC-Theken-Philosophen ist Ralf Friedrichster. Hallo Ralf.
Ja, hallo Malte, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du mit dabei bist und uns ein bisschen aufschlaust, um den ersten FC Köln vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wenn das überhaupt möglich ist. Aber wenn wir auf die Bilanz.
Ich habe auch noch nicht ganz verstanden. Ich arbeite noch dran.
Es ist schwierig und du bist ja schon ein bisschen dabei und auch mit deinem Podcast auch sehr nah dran. Jetzt ist die Bilanz ja wirklich verheerend. 2 Siege aus den letzten 18 Spielen, 7 sieglose Spiele in Folge, Absturz in der Tabelle. Die Fußballfans draußen haben das ja alle am Wochenende dann auch mitbekommen und auch nochmal genau vor Augen geführt gekriegt. Abstiegsgefahr in Köln. Und jetzt kommt die Länderspielpause. Wenn man auf diese Punkte guckt, da wirkt die Entlassung von Kwasniok natürlich erstmal folgerichtig. Ist sie das aus deiner Sicht wirklich oder ist am Ende wieder dieser klassische Reflex im Abstiegskampf?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja und nein, könnte man sagen. Also erstmal, du hast im Prinzip alles schon genannt. Rein von den Zahlen her ist das eine absolut folgerichtige Entscheidung. Man muss natürlich, und da will sich ja keiner was vorwerfen lassen, alles dafür tun, um diesen Abstieg zu vermeiden. Das wäre dann der 8. Und ich meine, irgendwann fängt es ja an, peinlich zu werden. Und gerade in so einer großen Stadt wie Köln, wo du dann immer ständig dieses Auf und Ab hast, das zermürbt ja auch. Ne? Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel zur Antwort, warum man diesmal also wirklich gesagt hat, wir wollen uns auf keinen Fall vorwerfen lassen, wir hätten nicht frühzeitig reagiert. Auf der anderen Seite sehen wir eine Situation mit einem Trainer, der ja durchaus als ein talentierter Trainer angesehen wurde. Ich weiß noch, wie Thomas Wagner von Sky bei uns sagte, das ist für ihn so eine jüngere Version von Christoph Daum, ne, der halt hier so ja auch Leute begeistern kann, der das Ding hier auch anzünden kann. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es war am Ende doch nur eine Fehlzündung und es hat einfach dann am Ende nicht mehr funktioniert. Insofern ist diese Entscheidung durchaus folgerichtig. Ich habe auch lange gehofft, dass es vielleicht auch mal so klappen könnte, dass wir hier endlich mal Kontinuität reinkriegen. Aber die Kontinuität ist ja eigentlich nur im Sinne des dauernden Trainerwechsels da.
Ganz genau. Ich sagte es, 14 in 10 Jahren, das ist natürlich schon eine echt frappierend schlechte Bilanz. Genauso wie aber auch die Punkteausbeute von Kwasniok, 0,96 Punkte im Schnitt. Also das ist auch historisch schwach, wenn man sich beim 1. FC Köln mal in der Statistik umguckt und auf Trainer guckt, die ähnlich lange zumindest da waren wie Kwasniok.
Ja, das ist leider so. Und das ist der Punkt, wo ich eben sagte, am Ende verstehe ich auch gar nicht so ganz, dass das jetzt auch teilweise in der Kritik steht, weil ich glaube nicht, du hättest dem Verein genauso gut Vorwürfe machen müssen, wenn er jetzt nicht reagiert hätte und dann die nächsten 2 Spiele gehen wieder in die Binsen. Du hast halt die ganze Zeit immer gehofft, ja, die Gegner auf Augenhöhe kommen noch, das wird ja auch immer wieder kolportiert. Und dann werden die ihre Punkte schon machen und das passiert aber einfach nicht. Du hattest beim HSV die Möglichkeit, das Spiel vielleicht noch zu ziehen, hat nicht funktioniert. Vorher war ja auch noch Augsburg ein sehr schlechtes Spiel. Dann natürlich jetzt gegen Gladbach und auch wenn du am Ende noch den Punkt in einem sehr, sehr wilden Derby geholt hast, es war einfach zu wenig und es hatte sich angedeutet. Aber Malte, da sage ich ganz ehrlich, es ist ja nicht nur die Punktzahl, die damit entscheidend ist. Es ist auch so ein bisschen die Persönlichkeit von Kwasniok, die auf der einen Seite Leute fasziniert, auf der anderen Seite auch unfassbar triggert. Also hier in Köln gab es wirklich, das kann man ganz klar sagen, so eine zweigeteilte Situation, dass auf der einen Seite Leute schon gesagt haben, also schon beim Einstieg, das hat auch ein bisschen was mit Vorgeschichten zu tun, da war man schon nicht einverstanden, dass man ihn geholt hat. Das wurde seinerzeit auch bei der Verpflichtung, da hat sich Kessler mehr oder weniger durchgesetzt, auch angesprochen. Und die hatte man sozusagen schon auf Dauer, da war noch kein Ball getreten, hatte man die sportlich war da noch gar nicht was entschieden worden, aber die hatte man schon mehr oder weniger da auf der Skeptikerseite, um nicht zu sagen auf der Kontraseite. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite dann diese Situation, dass sich daraus dann mit der Zeit, nachdem es am Anfang gut lief, einfach die Punkte nicht einstellen. Und wenn dann beides zusammenkommt, irgendwann ging es nicht mehr anders.
Dann waren die Ergebnisse am Ende nicht unbedingt der Auslöser, aber die Ursache, eine Serie, die ja dann wirklich deutlich nach unten gezeigt hat. Wobei man aber immer sagen muss, die Mannschaft, die scheint ihm ja noch gefolgt zu sein, zumindest zu großen Teilen. Man hört ja sehr viel dann auch von Reibung, die da in der Kabine sein soll, aber auf dem Platz hat man davon relativ wenig gesehen.
Also ich glaube, Reibungen gibt es in jeder Kabine, weil ich meine, die Zeiten von 11 Freunde, ich glaube, die hat es sowieso nie gegeben. Und in dem Fall ist ein Kader von 25 Leuten, ich weiß es jetzt gar nicht genau, am Ende egal. Du hast immer ein paar Unzufriedene bei, das ist völlig normal. Aber hier war es nun mal so, dass der Trainer natürlich auch teilweise sehr wild aufgestellt hat. Mhm. Also das Wort Aufstellungsbingo hat er hier die Runde gemacht. Und klar, da kommt natürlich auf Dauer dann auch keine Sicherheit dann rein. Und dann gab es natürlich auch die Verletzten-Thematik, die man ja auch zumindest teilweise auch dem Trainerstaff unterstellt, von wegen Trainingssteuerung, so viele Muskelverletzungen. Das ist sicher auch die medizinische Abteilung mit im Boot. Aber auch da ist natürlich auch der Trainer gefragt. Ja, und da kommt dann immer eins zum anderen. Und am Ende war es einfach zu viel und too much. Und ja, dann hast du die Situation, da unten gewinnt auf einmal fast jeder seine Spiele oder einige Spiele. Und der FC gewinnt eben keins. Spielt ordentlich, aber ordentlich, das ist am Ende, ich habe es letzte Woche hier im Talk gesagt, immer dieses stets bemüht. Also immer nur ordentlich und immer nur stets bemüht reicht halt nicht. Das wissen wir aus der Wirtschaft. Solche Leute werden dann freundlich, lächelnd irgendwann wird dann der Weg Richtung Ausgang gezeigt. Und so war es jetzt beim FC auch.
Und dann wird auch so ein selbstbewusstes Auftreten wie das von Kwasniok dann eben irgendwann entweder so als Besserwisserei abgetan, wenn du eben keine Ergebnisse lieferst, und dann eben auch als Überheblichkeit angesehen, also Arroganz.
Ja, also natürlich. Also wer sowieso schon so ein bisschen getriggert ist von diesem Trainer, wie ich eben schon sagte, der legt das natürlich sofort als Arroganz aus. Es ist natürlich toll, wenn du so ein Auftreten hast und er auch sich so kämpferisch gibt. Ja. Nach dem 3:3 hat er sich ja wirklich sehr kämpferisch gegeben. Aber das hat natürlich auch wieder einigen Leuten nicht geschmeckt, nach dem Motto, der sollte mal ein bisschen demütiger sein. Und am Ende kannst du es sowieso nicht allen recht machen. Und ich persönlich gehe da einfach auf die ganz nackte Tatsache, dass es irgendwann einfach nicht mehr geht und du die Reißleine ziehen musst. Mhm. Auch wenn das, wie gesagt, auch einigen in Köln nicht gefällt. Er hat auch viele Fürsprecher. Also es ist ganz witzig, wenn ich da unsere Post so sehe, das ist so 70-30, 70 waren eher gegen ihn, 30% aber vehement für ihn. Und das ist die Krux. Ne? Du hast am Ende kannst du es natürlich keinem recht machen.
Weil er natürlich so eine Art Versprechen auch einfach war, weil er eine Art hatte, die natürlich, du sagst es, polarisiert, aber die eben dann vielleicht auch in dieses aufgeregte Kölner Umfeld irgendwo reinpasst, und weil er ein Typ ist, der auch irgendwo da reinpasst, und weil er ja auch mit einer Vorgeschichte sportlicher Art aus Paderborn kam, wo er ja mit 1,56 Punkten, glaube ich, auf jeden Fall ordentlich abgeliefert hat und ja auch gezeigt hat, dass er nicht nur eine Mannschaft im Moment aufrütteln kann, sondern sogar auch nachhaltig über eine gewisse Zeit erfolgreich sein kann. Genau das, was man in Köln ja eigentlich hat. Wollte.
Ja, und das hat ja am Anfang auch sehr gut funktioniert. Ja. Und wenn ich an diesen Saisonstart denke und auch an die Diskussionen, die wir hier geführt haben, ich meine, ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht geglaubt, und ich sehe eigentlich auch schon so ein bisschen im Vorfeld, so in welche Richtung das laufen kann. Hier habe ich gar nichts gesehen. Ich habe wirklich geglaubt, das wird eine sehr entspannte Saison, weil diese Mannschaft eben, selbst wenn sie nicht gewonnen oder verloren hat, wurde nie abgeschossen, immer ordentlich mitgehalten, mit ein bisschen Glück wäre bei manchen sogar ein Punkt drin gewesen. Nur wenn sich das immer wieder wiederholt und im Prinzip dabei so gut wie keine Punkte dabei rausspringen, alle anderen gewinnen natürlich irgendwann und dann wirst du durchgereicht. Und du hast es gesagt, die Bilanz ist die eines Absteigers. Dann nützt es dich am Ende nichts, dass die Mannschaft gut funktioniert oder nicht gegen den Trainer spielt, was übrigens nicht heißt, dass sie für den Trainer spielt. Ja. Sie spielt halt für sich auf Sieg oder auf Unentschieden. Sie spielt nicht gegen den Trainer, aber sie spielt auch nicht für ihn. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Mhm. Und am Ende ja, wenn dann halt die Sieger ausbleiben, dann kommt es eben zu dem, was wir gerade erlebt haben.
Muss man vor dem Hintergrund vielleicht auch sagen, dass es sogar ein bisschen spät ist vielleicht, dass man jetzt die Reißleine zieht, weil man sich von diesen knappen Spielen, von der Spielweise, von der Art und Weise dann doch auch auf Kölner Seite immer so ein bisschen eingelullt hat lassen?
Ja, das wird ja auch von vielen moniert, ne, dass man sagt, also da hätte man schon im Winter reagieren müssen. Das Wintertrainingslager galt ja sowieso so ein bisschen als der Kipppunkt in dem ganzen Verhältnis. Dann ja auch im ersten Spiel in Heidenheim dieses Plakat, Jok, diese Verneinung auf Türkisch, wo man also ganz klar gesagt hat, auch von Seiten der Fanszene aus, wir sind mit diesem Trainer nicht einverstanden. Und ich möchte das mal klar herausstellen, das hat es in all den Jahren nie gegeben, also in den letzten 10, 15 Jahren, dass es ein Plakat gegen den Trainer gab. Also es gab natürlich immer mal irgendwann Trainer-Rausrufe, aber die kamen aus der Emotion heraus. Aber sowas wird ja vorbereitet, da hat man wirklich ja sich gegen den Trainer gewandt. Und nachdem dann der FC sozusagen eingeschritten ist oder man sich da unterhalten hat, hat die aktive Fanszene das Ganze wieder zurückgefahren, hat nichts mehr gemacht in dieser Hinsicht, wollte die Mannschaft halt dann in dem Moment nicht gefährden, den Mannschaftserfolg. Aber die Sache war irgendwo auch zwischen Szene und Trainer da und da wird natürlich diskutiert. Und all das sorgt natürlich auch für ja eine vergiftete Atmosphäre, zumindest in Teilen. Und ja, das ist mehr oder weniger auch noch hinzuzurechnen.
Das stimmt. Wenn wir aufs Verhältnis zur Mannschaft nochmal eingehen. Jetzt gab es die kurz oder relativ kurz nach der Veröffentlichung der Trennung von Kwasniuk, die die Kölner dann publik gemacht haben, auf Instagram einen Post von Said Elmalla, ein Jubelbild von sich aus dem Derby. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht hat das vorbereitet gehabt und ist einfach durch Zufall dann zur gleichen Zeit veröffentlicht worden wie die Kölner Pressemitteilung. Glaubst du, dass ist ein Zufall gewesen oder war es ein Zusammenhang und ein leiser Kommentar des Starspielers?
Schwer zu sagen. Also so gut kenne ich den Zeit nicht. Ich kenne ihn gar nicht, nur als Spieler. Aber ich glaube, da interpretiert man doch ein bisschen zu viel rein. Also ich glaube nicht, dass da ja so ein strategischer Gedanke hinterstand. Das unterstelle ich sowieso den wenigsten Fußballern. Die sind aber auch sehr jung und vielleicht hat er in dem Moment einfach gar nicht mitbekommen, dass die Meldung schon raus war. Weiß der Geier, ich kann es nicht erklären, ist wirklich Spekulationsgeschichte. Aber das jetzt als sicher und safe dahinzustellen, dass das ein klarer Kwasniok-Affront war, das geht mir zu weit. Da fehlt mir auch einfach schlicht die Begründung oder der Zusammenhang.
Weil ja auch gesagt wurde, naja, das Verhältnis der beiden war nicht das Beste. Said Elmalla fand jetzt nicht so besonders gut, dass Kwasniok ihn in Anführungsstrichen oftmals auch geschont hat, hätte gerne mehr gespielt. Kwasniok hat ja auch gesagt, ich lasse erstmal die anderen die Drecksarbeit machen und dann kann Said reinkommen. Das hat er auch angeblich, was ich gelesen habe, jetzt nicht unbedingt so gut immer aufgefasst.
Also ist möglich. Also wir bewegen uns da wirklich im Raum der Spekulation weil Said ja nie irgendwas in der Hinsicht gesagt hat. Also man kann das spekulieren, klar, und es wäre auch durchaus naheliegend. Seine WM-Chancen sind dadurch erheblich gefallen. Übrigens auch der Transferwert aufgrund der Tatsache, dass er weniger gespielt hat und natürlich auch weniger getroffen hat, ne, weil sich natürlich auch die Gegner auf ihn eingestellt haben. Aber er kommt ja langsam wieder und es wäre schön, wenn er jetzt mal wieder ein bisschen öfter spielt, weil du brauchst so einen Spieler, der nun mal einfach auch an einem schlechten Tag mit einer einzelnen Aktion ein Spiel entscheiden kann. Und das kannst du wahrscheinlich eher mit einem Elmalla erreichen als mit einem Bülter. Nichts gegen den Kollegen Bülter. Der kann ja auch mal wieder treffen, aber hängt ja leider auch sehr durch.
Da ist ja die Bilanz dann seit November, ich glaube, ein Tor. Ist eher im Vergleich zu Said Elmalla natürlich deutlich ausbaufähig, um es zu sagen. Aber ohne jetzt da eine große Animositäten zwischen Trainer und Star reinreden zu wollen. Aber dass jetzt vielleicht doch nochmal neuer Trainer kommt, der definitiv kommt, und dann im Sommer nochmal anders aufgebaut wird beim ersten FC Köln, kann das auch die Gedankenspiele aus deiner Sicht vielleicht von Said Elmalla ein wenig verändern, jetzt doch nicht den Schritt nach Brighton zu machen, wo ja dann zumindest seine ihn beratenden Eltern ja schon gesagt haben, also verhandeln wollen wir auf jeden Fall mal. Und das klang ja schon alles relativ nach Abschied. Ja. Dass sich da noch was ändert?
Ich glaube, wenn sich Personalien ändern und wenn eine ganz entscheidende Personalie sich ändert und die Trainerposition ist eine ganz entscheidende Personalie, dann ist, glaube ich, bei jedem irgendwo im Kopf vielleicht nochmal eine Überdenkung oder eine Überlegung, muss ich jetzt sofort gehen? Oder ich meine, er muss ja, er hat einen 5-Jahres-Vertrag, er kann ja auch noch ein Jahr sich in der Bundesliga, hoffentlich in der ersten, etablieren, um noch weiter Fuß zu fassen, damit er auch weiter sozusagen im Auge des Bundestrainers auch ist. Von daher kann das durchaus eine Rolle spielen. Mhm. Ich würde es mir wünschen, weil ich denke schon, bei aller Vorsicht, die ich da in der Hinsicht äußern will, weil ich ja nicht in seinen Kopf schauen kann, aber dass das jetzt nicht unbedingt negativ ist für die weitere Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln, das, denke ich mal, liegt auf der Hand.
Aber du hast es gesagt, erste Liga wäre natürlich dann ein noch schlagenderes Argument für einen Verbleib. Und das soll jetzt ja René Wagner, der Co-Trainer, bisherige Co-Trainer, dann bewerkstelligen. Jetzt frage ich mich von außen betrachtet, wenn jetzt der Co-Trainer auf den Chef folgt, was genau soll sich da jetzt groß verändern? Weil das ist ja ein Trainer aus dem bisherigen Kontext. Also einer, der im Grunde mitschuld ist, wenn man so will.
Ja. Sehe ich genauso, und aber trotzdem scheint René Wagner zumindest in der Hinsicht doch jemand zu sein, der Express, die Kollegen haben es gestern so ein bisschen so dargestellt, und ich hatte das Gefühl, dass da auch was durchgestochen worden war, dass man das auch ein bisschen so verkaufen will. Er war, also das würde man nie so sagen, aber er war fürs Gute zuständig. Also für das, was er hat den guten Draht zur Mannschaft, das wurde hervorgehoben. Es wurde auf der anderen Seite so ein bisschen dargestellt, als wenn quasi auch in den letzten Wochen und Tagen die Kabine verloren hätte. Und das bei René Wagner eben nicht der Fall ist. Und dass er auch für, ich sag mal, für die positiven Trainingsinhalte dasteht und so. Das wurde zumindest so andeutungsweise uns mitgeteilt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das aber auch tatsächlich so ist, dass René Wagner einen sehr, sehr guten Draht zur Mannschaft hat. Und er ist ja auch von Kessler geholt worden als so eine Art, ich will es jetzt nicht Aufpasser nennen, aber so eine Option, falls das mit Kwasniok scheitert. Also er muss dazu wissen, Leute, die es nicht wissen, er war ja schon unter Steffen Baumgart seinerzeit der Co-Trainer des 1. FC Köln, ist da mit Baumgart gegangen, war auch beim HSV und ist jetzt von Kessler vom geraumer Zeit zurückgeholt worden und ist quasi so wird jedenfalls kolportiert, so ein bisschen als Schachfigur auch gesetzt worden, als derjenige, der einspringen könnte für den Notfall, und der ist ja jetzt eingetreten.
Das mag alles auch richtig sein, aber es klingt natürlich dann auch so ein bisschen im Nachhinein oder aus der jetzigen Situation betrachtet, als wenn sich dann auch Thomas Kessler dadurch so ein bisschen absichern will und gesagt, ja, ich war ja nie so ganz überzeugt von Kwasniok, ich habe immer gedacht, na, das könnte irgendwie schiefgehen, deshalb habe ich ja schon mal den Plan B da mitgeholt, und um sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja, aus der Schusslinie zu nehmen?
Klar. Also ich meine, taktieren tun alle in so einem Bereich, und auch ein Geschäftsführer, der gerade erst geworden ist, offiziell. Er war schon länger der entscheidende Mann, aber so ganz offen in die Geschäftsführung ist er ja erst vor ein paar Wochen, ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, nach den 2 Siegen gegen Mainz und Wolfsburg kurz danach wurde es dann in einer relativ guten Stimmung, als man sich relativ sicher war, dann auch offiziell nach außen verkündet. Ja, und dass ein Thomas Kessler, der ein cleverer Kerl ist, sich natürlich dann auch hinstellt und sagt, okay, ich habe mitbekommen, es gab diesen Kipppunkt im Trainingslager. Es gab auch vorher schon Diskussionen. Im Prinzip fing das ja alles an nach dem Hinspiel-Derby gegen Gladbach, was ja glatt 3-1 verloren gegangen ist. Kwasniok wurde damals munter von Polanski ausgecoacht, und man hat den Kölnern einfach den Ball überlassen und die wussten damit gar nichts anzufangen und hat sie dann ausgekontert. Und seitdem ist sowieso so, das war der Kipppunkt spielerisch. Ich sag mal, der Kipppunkt mental kam dann im Wintertrainingslager, aber spielerisch gab es vorher schon einen. Das war, wie gesagt, nach dem Gladbach-Derby. Dann ist ja anschließend der 11.11. in Köln gewesen. Kwasniok hat 5 Tage trainingsfrei gegeben, was es in der Form so noch nicht gab und auch in der Bundesliga einzigartig war. Alle anderen hatten deutlich kürzere Pausen. Also es war auf jeden Fall schon da so zu sehen, irgendwas funktioniert hier nicht so richtig. Und mit der Zeit hat sich das bei Kessler scheinbar verdichtet. Und dann hat er sich halt Wagner geholt, vielleicht erstmal, um das Ganze, ja, sag ich mal, zu unterstützen, um dann aber auch im Hinterkopf den Gedanken zu haben, falls es dann wirklich schief geht, dann dann ist dann der Wagner sozusagen da, um interimsweise zu übernehmen, weil das möchte ich nochmal betonen. Mhm. Er ist ja offiziell nur Interimstrainer. Er ist ja noch gar nicht mal so bis Ende der Saison verpflichtet, sondern man munkelt ja erstmal so die nächsten zwei Spiele. Und wenn die verloren gehen, kommt noch ein Feuerwehrmann.
Also dann ist die letzte Patrone dann eben noch da und man hat also noch was in der Hinterhand aus Kölner Sicht. Ja. Also er spielt quasi auf Bewährung dann.
Kann man so sehen, ja. So interpretiere ich das. Also ob es jetzt genauso ist, das wird wahrscheinlich keiner von aus der Führungsetage bestätigen.
Das wird natürlich keiner preisgeben. Aber was natürlich auch bei dieser Aktion, jetzt den Co-Trainer hochzuholen, auch mitschwingt, die Tatsache, dass vielleicht auch kein anderer gefunden wurde. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Krefeld jemand sicherlich durchaus schon am Telefon saß, aber dass auf jeden Fall andere Trainer, die angefragt wurden, Dino Topmöller zum Beispiel, da soll es ja konkrete Anfragen gegeben haben, gesagt haben, nee.
Das ist richtig. Also, wenn man ehrlich ist, ist das auch ein bisschen peinlich, ne? Dass der große erste FC Köln mit diesem Background, den er hat, scheinbar keinen Trainer findet, der jetzt in dieser Situation einsteigen will. Was ich auf der anderen Seite nicht ganz verstehe, weil so aussichtslos ist die Situation ja um Gottes Willen nicht. Wir hatten schon ganz andere Situationen. Du stehst zwar mittendrin statt nur dabei, aber du spielst ja noch gegen einige Konkurrenten und die Mannschaft an sich ist ja nicht schlecht. Das sagt ja eigentlich so gut wie jeder. Ich habe hier bei uns, wir haben ja fast jede Woche einen Experten hier, alles Leute, die sich auskennen. Da ist keiner hingegangen und hat gesagt, eigentlich für mich ein typischer Absteiger, eher das genaue Gegenteil, irgendwo zwischen 11 und 14 laufen die ein. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Anspruch, den man an diese Mannschaft haben muss.
Ist das Problem denn mehr im Kopf oder ist da tatsächlich irgendwas, was ein Trainer auch mit konkreten Maßnahmen auf dem Feld aus deiner Sicht ändern kann, damit eben dieses Spielglück vielleicht auch einfach mal zurückkommt? Weil es war ja zum Teil eben Spielglück, was fehlte. Ja. Es waren eben die Verletzungen, die hast du angesprochen, wo man natürlich von Trainerseite ein bisschen was machen kann. Aber es waren dann eben auch VAR-Entscheidungen, die dann nicht unbedingt zugunsten der Kölner ausfielen. Also es war ja so eine Mischung aus ganz vielen Dingen, für die auch zum Teil Kwasniok einfach gar nichts konnte.
Ja, zum Teil nicht kann, zum Teil aber vielleicht doch. Also ich würde gerne mal das Derby als das typische Beispiel, wie die Saison verlaufen ist, nehmen, dass das gerade hinter uns liegt. Mhm. Der FC hat ja gar nicht mal so schlecht gespielt, ging sehr unglücklich nach einem persönlichen Fehler eines sehr jungen Spielers mit 1-0 in Rückstand, hat sofort gekontert, zwei Tore gemacht, nach 7 Minuten stand es 2-1, dann wieder schlafmützig agiert, 2-2. Ja, zweite Halbzeit wissen wir, wie es gelaufen ist. 3-2, Sonntagsschuss, wieder mal auch ein persönlicher Fehler dieses jungen Spielers Neumann, der mir recht leid getan hat, um dann am Ende noch mit viel Aufwand und Kraft und Willen das 3-3 zu schaffen. Also, aber du gewinnst halt dieses Spiel nicht. Und jetzt komme ich zu dem, was vielleicht auch Kwasniok in dem Moment falsch gemacht hat. Und das nehme ich jetzt mal für die ganze Saison. Es sind dann immer Entscheidungen dabei, wo du denkst, warum macht er das? Ne? Also okay, dass er den jungen Neumann aufstellt und nicht einen der Erfahrenen, den er noch hat, umfunktioniert zum Rechtsverteidiger, nachdem Tom Kraus kurzfristig ausgefallen war. Das kann ich ja noch verstehen, weil es ja nun mal ein Spezialist auf der Position ist. Aber dass er ihn dann zur zweiten Halbzeit noch drin gelassen hat, das ist dann auch wieder so eine Sache, da musst du auch den Spieler schützen. Also du hast gemerkt, der wird gerade auseinandergenommen, ausgerechnet von einem Ex-Kölner, der dann die zwei Tore gemacht hat. Ja, und da hat er einfach nicht reagiert. Und dann kommt zum Ende natürlich noch dieser Wechsel, wo dieser Dreifachwechsel erfolgt, wo du keine Option mehr hast für die Schlussphase, kurze Zeit später dann die rote Karte kommt. Und vor allen Dingen, du wechselst mit Elmaler, Ache und Meiner im Prinzip die drei besten Spieler aus oder zumindest die gefährlichsten, die am ehesten noch ein Tor machen können und bringst dann Leute wie unter anderem Bülter, der in den letzten Wochen keinen Möbelwagen getroffen hat. Also das ist so auch dieses fehlende Geschick, dieses Ingame-Coaching, das hat sich bei ihm nach gutem Anfang immer mehr verschlechtert und er hat unheimlich oft die falschen Entscheidungen getroffen. Und ich sage jetzt mal zum Thema Pech was. Ja, der FC hatte oft Pech. Er hatte sehr oft Pech auch mit Schiedsrichterentscheidungen. Alles richtig. Ja. Aber am Ende, da komme ich jetzt mal mit Hermann Gerland und drehe das mal um, ist immer Pech ist am Ende Unvermögen. Genauso wie immer Glück am Ende Können ist. Mhm. Also wir müssen da, glaube ich, auch ein bisschen breiter drauf schauen als nur auf ein Spiel. Und dementsprechend, denke ich mal, ist die Kritik an Kwasniok, dass er eben auch im Spiel oft falsche Entscheidungen getroffen hat, richtig.
Vor allem, er hat viele gute Ideen, aber die dann auch im Zweifel manchmal alle zusammen dann versucht umzusetzen und eben nicht irgendwie richtig dosiert. Den Eindruck habe ich von außen auch so ein bisschen.
Ja, wir haben immer gesagt, der hat Trainer-ADHS, also dass er manchmal ein bisschen zu wild, sage ich mal, auch die geniale Lösung sucht. Ne? So, das hat am Anfang, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Ja. Und da war das auch gar nicht so schlecht, dass er auch mal so ein bisschen variiert hat, dass er mit den Aufstellungen gespielt hat. Und dann hatte man immer mehr das Gefühl, er will noch einen draufsetzen. Er will das beim nächsten Mal nochmal anders machen. Er will jetzt nochmal mehr Leute überraschen. Hat positionsfremd eingesetzt, hat viele Dinge, ja, er hat den Spielern meines Erachtens, das wird auch so mehr oder weniger draußen kolportiert, die Sicherheit genommen durch einfach zu viel. Es war einfach too much.
Das kennt man ja von anderen Trainern dann auch. Julian Nagelsmann hatte auch das in gewissen Phasen. Pep Guardiola macht es ja gerade in wichtigen Spielen gerne immer wieder, ohne ihm das jetzt als Unvermögen auslegen zu wollen. Aber eben diese geniale Idee, nicht nur gewinnen zu wollen, sondern auf eine bestimmte fixe Idee sich festzulegen, mit der man gewinnen will.
Ja, ja. Und das habe ich bei Kwasniak auch unheimlich oft das Gefühl gehabt, dass er einfach mit einer richtig tollen Idee die ganze Sache noch drehen will. Es ist ja auch nicht schlecht, wenn man unkonventionell an Sachen herangeht. Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Faktor. Wenn man nur diesen Punkt betrachtet, dieses, ich will was Besonderes machen, da hat ihm am Ende einfach das Fortune gefehlt. Es hat einfach dann, die Umsetzung hat einfach nicht funktioniert. Und das spricht dann halt irgendwann gegen dich. Und wenn das zu oft passiert und du immer weiter unten reinrutschst, dann geht natürlich auch der Glaube im Verein verloren und auch im Umfeld.
Und jetzt glauben Sie im Verein an René Wagner, der jetzt nicht diese fixe Idee haben muss, sondern wahrscheinlich back to basic. Ist es das, was von ihm jetzt gefordert ist?
Das werden wir sehen. Ich bin ja selbst gespannt, weil ja René Wagner ist ja ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ne? Also er ist ja nur als Co-Trainer unterwegs gewesen. Man kann hier überhaupt keine Vergleichswerte heranziehen. Das ist auf der einen Seite, wie soll ich sagen, könnte es jetzt gegen ihn sprechen, auf der anderen Seite aber auch dafür, weil auch der gegnerische Trainer weiß ja gar nicht, was jetzt auf ihn zukommt. Es kann ja durchaus sein, dass René Wagner, auch wenn er jetzt sozusagen im Team mit drin war, ganz andere Gedanken hat als Lukas Kwasniok, dass er sagt, ich mache das jetzt komplett anders. Glaube ich zwar jetzt nicht, weil irgendwo sind ja auch die Abläufe trainiert worden, aber man wird sehen. Also das ist jetzt, das ist wie gesagt dieses unbeschriebene Blatt, was wir gerade vor uns haben. Und das nächste Spiel in Frankfurt wird in der Hinsicht schon sehr interessant.
Definitiv. Und im Abstiegskampf eben damit auch keinerlei Erfahrung. Wenn du jetzt auf Thomas Kessler nochmal guckst, der jetzt mit Kwasniok einen seiner Ideen entlassen musste. Jetzt hat er Wagner als Plan B, hatten wir eben genannt. Das macht ja auch mit seiner Situation, seinem Standing im Verein jetzt was, wenn auch bei dem jetzt nicht die Ergebnisse fallen sollten. Wenn es gegen Frankfurt schief geht, danach gegen Bremen, wo man ja nun wirklich punkten müsste, um eben dann quasi ja so ein 6-Punkte-Spiel dann auch für sich zu entscheiden.
Ja, sehe ich auch so. Und Kessler ist natürlich eine Zeit lang, die Verpflichtungen wurden ihm da wurden ja Loblieder gesungen. Ich habe das mitgesungen, habe aber auf der anderen Seite gesagt, Moment mal, warten wir erstmal ab. Weil Verpflichtungen ist das eine, ich sag mal, das richtige Steuern und Management, in dem Fall auch von Trainer- und Personalentscheidungen im Hintergrund, das ist das andere. Und ich gebe zu, dass das jetzt der erste Kratzer im Lack ist und der ist auch jetzt schon fies tief. Ne? Aber wenn es denn am Ende mit dem Klassenerhalt funktioniert, ist es okay. Wenn er aber dann der Abstieg folgen sollte, dann ist natürlich auch Kessler definitiv mit im Boot. Aber er ist gerade erst als der starke Mann installiert worden. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das sofort direkt sehr starke Konsequenzen hat. Aber er wäre auf jeden Fall schon mal ziemlich fies angeschlagen. Aber ich hoffe natürlich, dass es soweit nicht kommt, weil die erste Liga ist für uns einfach unfassbar wichtig und wir dürfen einfach nicht nochmal absteigen. Mir reicht's.
Das kann ich aus deiner Sicht absolut nachvollziehen. Aber vor allen Dingen, es ist ja eine Situation, die immer wieder kommt. Das ist ja fast wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt hat Lukas Kwasniok vor der Saison im Kicker einen Satz gesagt, der im Rückblick ja auch wirklich ein bisschen bitter klingt. Er hat gesagt, bevor ich einen Verein wieder verlasse, will ich Bäume pflanzen, in deren Schatten ich nicht sitze. Ja, und das ist jetzt die Frage beim ersten FC Köln, damit das überhaupt mal ein Trainer schafft. Ja. Was muss sich da ändern? Das ist ja schon wirklich strukturell ein Problem über Jahrzehnte.
Ja. Also eines direkt vorweg gesagt, das schafft, glaube ich, kein Trainer, im Schatten seines eigenen Baumes zu sitzen. Also ich glaube, Arsène Wenger ist
einer, der... Er hat ja auch gesagt, er will ihn pflanzen, um da nicht zu sitzen, sondern für die Nachfolger quasi das Feld zu bestellen. Aber eben eine gewisse Zeit diesen Baum hegen und pflegen.
Ich verstehe ja, was du meinst, ne? Aber ich fand das in dem Moment witzig, weil das, glaube ich, so gut wie gar kein Trainer schafft. Aber es ist tatsächlich so, weil wir kriegen hier in Köln einfach, was das angeht, einfach keine Kontinuität rein. Das ist wahnsinnig schwierig. Und das liegt einfach daran, dass wir eben sportlich zu schwach auf der Brust sind, vielleicht auch oftmals die falschen Entscheidungen auf der Trainerposition getroffen haben und dann wieder reagieren mussten manchmal. Also ich glaube, fast kein Trainerwechsel war total falsch. Es gab halt einige, wo man sagt, ja, okay, hätte man vielleicht noch was warten können. Aber im Großen und Ganzen ist es ja am Ende wieder schiefgegangen, weil die Mannschaft nicht ordentlich gepasst hat, weil es einfach vom Personal nicht gepasst hat, weil man ja auf der Managementseite vielleicht auch Fehler gemacht hat. Der Trainer ist natürlich, wie wir alle wissen, schwächste Glied in der Kette, das Einzige, was man kurzfristig ändern kann. Und beim FC ist einfach planungsseitig und in dem Fall von der Führungsseite immer so viel falsch gemacht worden, dass der Trainer dann ins Gras beißen musste.
Und da gibt es auch aus deiner Sicht keinen Quickfix, um da vielleicht auch mal eine andere Kultur irgendwie reinzubringen, dass man länger an irgendjemandem festhält, in dem Fall mit quasi und vielleicht dann auch tatsächlich so eine größere Abstiegsgefahr einfach mal in Kauf nimmt, um einen Plan, den man hat, durchzuziehen. Ob jetzt mit quasi oder jemand anderem, aber es ist ja wahrscheinlich generell nicht möglich, da ein Konzept mal durchzuziehen.
Das ist in Köln schwierig. Also seitdem wir diesen ersten Abstieg haben, das war 1998, ist im Prinzip dieser Verein komplett neu geworden. Also es ist ich nenne ihn immer den zweiten FC Köln. Der erste FC Köln war der erfolgreiche, der große Gründungsklub der Bundesliga, erster deutscher Meister, was weiß ich, sehr viele Erfolge, Traditionen etc. Und der zweite Club, der zweite FC nach dem Abstieg sozusagen, nach dem ersten Abstieg, ist ein Club ständig auf der Suche nach Kontinuität, der es aber einfach nicht hinbekommt. Und scheinbar scheitern hier alle, jedenfalls bisher, Leute, die sich daran versucht haben, auch der Ex-Weltmeister Overath, andere, die mit neuen Ansätzen, hier Kontinuität reinzukriegen. Und Kontinuität wäre ja mal so wie der FC Augsburg, der seit 2007, 2008, ich weiß es gar nicht mehr genau, oder 2009, in der ersten Liga spielt. Und der erste FC Köln schafft das einfach nicht, obwohl er einer der größten Vereine der Welt ist. Muss man ja sagen, ist, glaube ich, Platz 13 oder so unter den Fußballvereinen, was die Größe angeht. Aber was den sportlichen Erfolg angeht, da sind wir ganz weit hinten dran. Aber was man vielleicht manchmal gerne vergisst, in 18 von 25 Jahren, jetzt im 26. Jahr, hat der erste FC Köln erste Liga gespielt. Immer aber mit einem halben Bein Richtung zweite Liga. Und oftmals hat es uns auch dahin geschmissen, leider.
Und immer wieder natürlich wechselnden Trainern. Wir haben die Zahlen jetzt schon ein paar Mal genannt. Wenn wir nochmal zu Kwasniok zurückkommen, ist am Ende vielleicht genau das so das Dilemma, dass Kwasniok jetzt nicht das Kölner Problem war, aber er eben auch nicht die Lösung war?
Danach sieht's aus. Also, nee, die Lösung war er scheinbar nicht. Aber wir haben es ja eben schon erklärt. In dem Fall war es erklärbar bei Kwasniok. Also, und das war eigentlich in jedem Fall erklärbar. Und es ist immer irgendwie anders. Wir hatten auch Saisons, wo wir einfach wirklich den größten Müll gespielt haben. Das ist ja diesmal überhaupt nicht so. Also die Mannschaft spielt ordentlich und es wird einem immer wieder auch von Neutralen und Außenstehenden attestiert, dass die Mannschaft gut spielt und dass sie gut genug für die erste Liga ist. Ja, warum gewinnt sie dann keine Fußballspiele? So, und dann ist natürlich die Frage, was kannst du tun? Und in dem Fall war es wieder mal der kurzfristige Hebel Trainerentlassung. Natürlich kannst du hingehen und sagen, wir nehmen einen achten Abstieg zur Not in Kauf. Aber das darfst du in Köln nicht. Also du darfst diesen Abstieg nicht in Kauf nehmen, um zu sagen, wir bauen dann wieder neu auf. Weil das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Es hat ja trotzdem nicht funktioniert. Wir sind ja mit Leuten abgestiegen, unter anderem mit Friedhelm Funkel schon mal Anfang der 2000er. Sind wir mit ihm abgestiegen und haben ihn behalten. Und er ist dann auch mit dem FC wieder aufgestiegen, um dann wieder abzusteigen. Also am Ende des Tages ist beim ersten FC Köln scheinbar momentan noch nicht der Schlüssel gefunden worden, um das Ganze mal langfristig in eine gewisse ruhige Bahn zu ziehen. Aber das ist ja generell das Problem hier in Köln, glaube ich.
Das stimmt, das stimmt. Du hast eben gesagt, die Hoffnung ist aber auf jeden Fall bei dir da, dass es jetzt mit René Wagner klappt, zumindest den FC in dieser Saison in der ersten Liga zu halten. Du hoffst, glaubst du es auch?
Ja, eigentlich schon. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, auch Kwasniok hätte es noch schaffen können, aber darauf kann man sich einfach nicht mehr verlassen. Und deswegen will man halt diesen Impuls setzen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine gewisse, dass es reicht, um einen neuen Gedanken sozusagen zu haben, einen neuen Ansatz mit ihm. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass am Ende dann auch es auch tatsächlich reicht, weil die Mannschaft in meinen Augen auch das Vermögen hat. Vielleicht, wenn es ein bisschen ruhiger auf der Bank zugeht, wenn es ein klein bisschen auch von den Wechseln her anders läuft und man die Mannschaft ein kleines bisschen anders anfasst. Es ist ja nicht viel. Am Ende entscheiden ja Kleinigkeiten solche Sachen. Also ich erinnere an die letzte Saison, da haben wir auch Gerhard Struber entlassen, obwohl wir auf Aufstiegskurs waren, aber drauf und dran waren, das Ding aus der Hand zu geben. Ja, und dann kommt Friedhelm Funkel, legt den Spielern die Hände auf die Schulter, sagt, wie schön doch alles ist und was du alles gut machst. Du kannst wunderbar, ich stell dich dahin, wo du am besten bist. Das hat Funkel gemacht und das hat dann kurzfristig funktioniert. Also es ist manchmal, glaube ich, auch ein bisschen zu verkopft, die ganze Geschichte beim Fußball. Und da hat Kwasniok in meinen Augen, glaube ich, auch ein bisschen überpaced, dieses immer das Besondere machen zu wollen. Manchmal reicht es einfach nur, die Leute auf ihren Positionen spielen zu lassen, wo sie am besten sind.
Und glaubst du, das schafft Wagner oder muss am Ende tatsächlich auch nochmal wieder Onkel Friedhelm seine Hände auflegen?
Also ich mag Friedhelm Funkel unheimlich gerne. Er war im September noch bei uns, also in der laufenden Saison. Wir haben uns lange unterhalten. Das ist einfach ein unglaublich toller Typ. Aber im Sinne des FCs wünsche ich mir, dass es nicht notwendig wird. Deswegen hoffe ich, dass René Wagner die Ergebnisse holt. Und ich weiß auch nicht, ob es nicht irgendwann auch mal albern wird, wenn man dann jedes Jahr dann den Friedhelm Funkel mal wieder zurückruft. Und irgendwann geht es ja auch mal schief. Das muss ja nicht immer funktionieren. Und es ist auch eine andere Situation, die ich für nicht vergleichbar halte. Damals waren wir ein ziemlich guter Zweitligist, der einfach nur ein bisschen, wie soll ich sagen, der ein bisschen Ruhe brauchte, der genau seinen Zuspruch brauchte. Ja, und jetzt ist eine andere Situation. Du hast ganz andere Gegner, es ist eine ganz andere Ausgangssituation. Ich glaube, das würde diesmal nicht so richtig passen.
Dann drücken wir dem 1. FC Köln bei aller Neutralität die Daumen, dass die Länderspielpause dann vielleicht die entscheidenden Impulse bringt, um danach dann das Steuer wieder in die richtige Richtung zu drehen. Ralf Friedrichs von den Thekenphilosophen, ich danke dir, dass du heute bei uns warst.
Habe ich gern gemacht. Danke für die Einladung.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.